Kennt ihr das mit diesen guten Vorsätzen? Der Jahresanfang ist ja oft so ein Punkt, wo man so ein bisschen zurückschaut, was war, was ist gelungen, was müsste dringend besser werden, und da fallen einem auch meistens so 2, 3, 4 Pünktchen ein. Manchmal braucht man gar keinen Jahreswechsel dafür, manchmal funktioniert das auch im Urlaub oder wenn sonst irgendwie Zeit und Gelegenheit ist zum Nachdenken. Und da kommen wir immer mal wieder zu der Erkenntnis, dass wir in unserem Leben irgendwie was ändern müssen. Ich glaube, der Eder hat im letzten Gottesdienst so ein bisschen rumgefragt, was ihr euch vorgenommen habt. Und da kann es ja um viele verschiedene Dinge gehen. Wahlweise darum, wie wir mit unserer Arbeitszeit, mit unseren Überstunden umgehen. Oder wenn wir auf unser Konto schauen, da haben auch der ein oder andere Ideen, wie das besser werden könnte. Wir können unser Einkaufsverhalten ändern oder unseren Umgang mit unseren Kindern, unseren Partnern, unseren Eltern, unseren Kollegen. Dann werfen wir einen Blick auf unsere Gesundheit, fällt uns auch auf, da geht immer noch irgendwie was, was man verändern, verbessern könnte. Und ich bin sicher, jeder, der hier sitzt, hat sich schon mal was vorgenommen. Vielleicht funktioniert das manchmal, aber sicherlich haben wir auch oft erlebt, dass es nicht funktioniert. Dass unsere guten Ideen und unsere guten Impulse dann doch irgendwie nach 3, 4, 5 Wochen scheitern an unserer Trägheit, an unserer Unlust, vielleicht an unserem Charakter, vielleicht weil es zu anstrengend ist. Manchmal auch, weil die Umstände es nicht hergeben oder weil die anderen dran schuld sind. Und so kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, man nimmt sich lieber gar nichts vor, dann kann man auch nicht scheitern. Und vielleicht ist das in unserem Glaubensleben auch so. Da haben wir als Christen immer mal wieder solche hellen Momente, wo uns klar wird, wir müssten eigentlich im Glauben ein bisschen wachsen. Wir müssten geduldiger werden, wir müssten mehr beten, wir müssten mehr Bibel lesen, wir müssten mehr Zeit für unsere Mitmenschen haben, wir könnten uns mehr in der Gemeinde einbringen, wir könnten geduldiger werden, standhafter, mehr, mehr, mehr. Und ich erinnere mich noch früher, wenn wir von Freizeiten kamen, da hatte ich auch immer dieses, also wenn ich jetzt nach Hause komme, dann wird aber das anders und das und das. Und ich kann euch sagen, es hat keine 3 Wochen funktioniert. Denn sobald du zu Hause auf deinen Alltag triffst und auf die Leute, die du vorher auch da schon getroffen hast, dann wird es irgendwie schwierig und kompliziert und dann lässt man es wieder sein. Und das gilt ja nicht nur für uns privat, sondern auch für uns als Gemeinde. Dass wir uns überlegen, im neuen Jahr, was steht an, was nehmen wir uns vor, was soll passieren. Und wir hatten gestern mit der Gemeindeleitung so einen ganzen Tag Zeit, darüber nachzudenken, was lief gut im letzten Jahr, wo gibt es Sachen, die wir verbessern müssen, wo gibt es Mitarbeiter, auf die wir vielleicht ein bisschen mehr achten müssen, wo brauchen Leute, Gruppen, unsere Unterstützung. Und die Ideen sind reichhaltig. Und während ich da so drüber nachgedacht habe, bin ich auf einen sehr bekannten Vers gestoßen und um den soll es heute gehen. Und zwar steht das in Johannes 15. Und ihr kennt den Vers wahrscheinlich alle. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich lese den Text nochmal im Zusammenhang, in dem er steht, nämlich ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein Text aus den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, was kommen wird, Verrat, Anfeindung, aber auch die Hilfe, die er schicken wird in Form des Heiligen Geistes. Und mittendrin in diesen Abschiedsreden dieser Text. Worte an die Jünger mit einer ganz klaren Aussage. Und ich weiß, ihr habt schon den Vers 100-mal gelesen und 100-mal drüber nachgedacht. Ich möchte heute nicht über den Weinstock reden oder die Rebe, über den Ackerbau, den Weinbau, sondern nur über diesen kleinen Teil aus dem Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist, wenn ich das lese, so eine Aussage, da würde ich gerne mal mit dem Fuß aufstampfen und sagen, was kann ich wohl? Was soll das heißen, ich kann nichts tun? Ich kann ganz schön viel tun. Wie so ein kleines, trotziges Kind, was sich auf den Boden wirft und schreit, das kann ich doch alleine. Das kann ich irgendwie schlecht auf mir sitzen lassen, diese Aussage. Ich kann mich doch in der Gemeinde engagieren, ich kann mich in der Kinderarbeit engagieren, ich kann mich im Chor engagieren, in der Gemeindeleitung, im Hauskreis. Soll das nichts sein? Und aus diesem Grund habe ich mich dem Wort nichts mal ein bisschen, mich damit ein bisschen näher befasst. Ich habe mich etwas belesen, habe geschaut im Urtext, was das Wort bedeutet, habe verschiedene Bibelübersetzungen zur Hand genommen und das mal verglichen, habe ein bisschen geguckt, was die Philosophen dazu sagen, die Mathematiker, habe mir den Wortstamm angesehen, die Bedeutung des Wortes und bin dabei auf was Interessantes gestoßen. Ich bin nämlich zu dem Schluss gekommen, dass das Wörtchen nichts hier tatsächlich nichts bedeutet. Nichts. Absolut gar nichts. Nicht das Mindeste, nicht das Geringste, null. Und das ist irgendwie ein bisschen frustrierend. Also wenn ihr so seid wie ich, jemand, der gerne alles alleine macht und alles alleine schaffen kann, dann ist das irgendwie ein bisschen frustrierend. Wenn all meine Anstrengungen und meine guten Ideen und meine Versuche, irgendwie was zu verändern, ins Leere laufen, weil die Verbindung zu Jesus fehlt. Und es ist natürlich so, dass wir viel tun können und dass wir uns einsetzen und arbeiten können. Und trotzdem sagt Jesus, es bleibt fruchtlos, wenn es nicht aus mir heraus geschieht. Und da habe ich nachgedacht, wie viele Dinge tue ich, weil ich meine, das müsste jetzt so sein oder weil ich, wie es meinem Charakter entspricht, einfach losrenne und eben mal schnell was mache und im Nachhinein überlege, ob das eigentlich auch so in Jesus Sinn war. Und auf der anderen Seite kann das vielleicht eine Entlastung sein, wenn wir das Gefühl haben, dass Berge vor uns stehen und dass Aufgaben erledigt werden müssen, die wir eigentlich alleine gar nicht schaffen, dass wir in Situationen sind, aus denen wir alleine gar nicht rauskommen können, da fühlen wir uns schnell überfordert, wenn wir meinen, wir müssten das alles alleine erledigen. Und dann kommen wir an unsere Grenzen und resignieren. Und Jesus, der kennt uns ziemlich gut. Und ich glaube, dass er deshalb mit diesem Satz ja, uns ganz schön trifft. Wenn er sagt, alles, was ihr macht, kann nur dann Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir Frucht sehen wollen, wenn wir erleben wollen, was Jesus tut, auch in unserer Gemeinde in 2020, dann geht es nicht darum, dass wir noch mehr machen und noch mehr und noch mehr. Dass wir noch mehr Kreise machen, dass wir uns noch mehr einbringen, dass wir noch mehr Zeit investieren. Dann geht es darum, dass wir in erster Linie Gott mehr Raum geben, in uns zu wirken und in uns zu arbeiten. Dass wir nah an Jesus dranbleiben, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben und dass er wirklich reinreden darf in unsere Gedanken und in unseren Verstand und in unser Wollen, in unsere Entscheidungen und Gedanken und Ziele und dass wir begreifen, wie abhängig wir davon sind, die Kraft aus ihm zu schöpfen. Und nachdem man gestern so eine Gemeindeleitung hatte, wo man sieht, wie viele Sachen zu erledigen sind und wie viele Mitarbeiter man da braucht, ist das ein bisschen riskant, das zu sagen. Und ich möchte das nur noch mal klarstellen, nicht, dass wir das falsch verstehen. Das soll uns nicht dazu animieren, uns zurückzulehnen und zu sagen, ja, wenn ich nichts tun kann alleine, dann warte ich einfach mal ab. Dann soll jetzt Gott doch einfach durch mich machen. Ich sitze mal und warte mal, guck mal, was passiert. Sondern in diesem, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, ist ein Auftrag an uns enthalten. Darauf kommt es an, dass wir Jesus Raum geben. Zeit, dass wir uns Zeit nehmen zum Hören auf ihn, zum Bibellesen, zum Beten. Und das ist ja auch eine von diesen guten Erkenntnissen, die dann doch im Alltag schwierig umzusetzen sind. Wie soll das funktionieren? Und jeder von uns hat so seine ganz eigene Art, die Beziehung zu Gott zu leben. Es gibt nicht den einen Weg, wie wir Gott begegnen oder wie wir Raum schaffen können in unserem Leben für Gott. So wie wir alle unterschiedliche Charaktere haben und unsere Herzen und Sinne unterschiedlich angesprochen werden, so ist das, glaube ich, auch auf dem Weg mit Jesus. Wo dem einen es leicht fällt, sich jeden Tag Zeit zu nehmen, in der Stille zu Hause zu beten, die Bibel zu lesen, da geht das bei dem anderen besser, wenn er spazieren geht oder wenn er sich mit einem Gebetspartner trifft. Aber unsere Aufgabe ist zu überlegen, wo können wir Zeit und Raum schaffen, dass Jesus reinreden kann in unser Leben. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen. Ich möchte euch das sehr ans Herz legen. Wer das ausleihen will von mir, kann das gerne machen. 9 Wege, Gott zu lieben. Und da geht es darum, wie können wir in unserem Leben Platz schaffen für Jesus. Und das kann tatsächlich sehr unterschiedlich aussehen. Und mir hat das sehr meine Sicht geweitet darauf, dass mein Weg, Gott zu begegnen, nicht der Weg ist, den andere vielleicht wählen. Also wer Interesse hat, dürft es euch gerne mal ausleihen. Aber wenn wir uns darauf einlassen und wenn wir Gott die Zeit geben und den Raum geben in unserem Leben, dann zeigt er uns manchmal auch sehr eindrücklich, was er von uns möchte. Und auf unserem Plan steht ja heute Zeugnisgottesdienst. Und wir wollen uns nachher mal ein bisschen Zeit nehmen, dass ihr erzählen könnt, was plant ihr denn für das neue Jahr? Wo ist Gott mit euch am Arbeiten? Wo gibt es Punkte in eurem Leben, wo ihr sagt, da muss ich mal dran gehen? Das hat Gott mir gezeigt, aber das fällt mir schwer. Ihr könnt vielleicht für mich beten. Oder wo hat euch Gott Menschen aufs Herz gelegt, mit denen ihr reden dürft, mit denen ihr Zeit verbringen dürft, für die ihr beten sollt? Nachher ist ein bisschen Zeit, dass ihr davon berichtet. Wir haben am letzten Gottesdienst im alten Jahr solche Zettel gezogen. Und für mich ist das super, ich liebe das. Schon als Kind habe ich darauf hingefiebert, auf diesen Silvesterabend, um diesen Zettel zu ziehen. Manchen anderen spricht das vielleicht nicht so an, für mich ist das super, weil ich da wirklich Großes von Gott erwarte. Ich gebe ihm die Möglichkeit, in einer Minute absolut in mein Leben reinzusprechen. Und ich bin auch wirklich gewillt, mich dann danach zu richten. Theoretisch. Ich habe also einen Vers gezogen und habe vorher gebetet, Herr, gib mir das, was für mich auch dran ist im neuen Jahr. Und ziehe dieses wunderschöne farbliche Kärtchen, das steht drauf. Falsches. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Schön. Sagt mir gar nichts. So eine allgemeine Wahrheit. Natürlich stimmt das, würde ich nicht widersprechen, aber so, was soll ich jetzt damit anfangen? Aber ich denke, man muss Gott auch manchmal eine zweite Chance geben. Und so habe ich mir vorgenommen, nach dem Gottesdienst rührst du dann nochmal richtig, mischt nochmal, vielleicht hast du falsch gezogen. Und bin nach dem Gottesdienst dann an die Technik und habe ein zweites Kärtchen gezogen. Und da könnt ihr jetzt sagen, es ist Zufall oder ihr könnt es lassen. Aber es war, naja. Und das zweite Kärtchen hat übrigens die gleichen Farben, ist schon verdächtig. Selig sind die Barmherzigen. Also das erste, der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Und das zweite, selig sind die Barmherzigen. So, wenn man es jetzt nicht hört, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Ich musste wirklich lachen, so als würde Gott zu mir sagen, mein liebes Kind, wenn du dieses Allgemeine, was ich dir schenke, dass ich dir gegenüber barmherzig bin, über dein Leben und über deinen Mist, den du verbreitest, über das Gute, was du machst, wenn du das nicht verstehst, dann sage ich es dir jetzt nochmal konkreter. Ich möchte, dass du auch barmherzig bist mit den anderen. Gut, das war jetzt eindeutig. Und dass das tatsächlich ein Thema in meinem Leben ist, konnte ich jetzt auch nicht abstreiten. Wer mich kennt, der wird mir da zustimmen. Ich bin kein besonders barmherziger Mensch. Also ich kann sehr schnell über andere urteilen und richten und sagen, ja, das wäre aber so besser gewesen. Und ich finde auch, dass der das so und so macht, überhaupt nicht richtig. Da bin ich ganz groß drin. Aber barmherzig gegenüber anderen zu sein, das fällt mir tatsächlich schwer. Ich glaube, das ist mein Auftrag für das neue Jahr. Und nachdem ich nun diesen Weinstockvers gelesen habe, dass ich ohne Jesus nichts tun kann, habe ich mir vorgenommen, das mal auszuprobieren in diesem Jahr. Ich kann barmherzig tun. Und wenn mir jemand was erzählt, kann ich sagen, ach du liebe Zeit, ja. Das muss man auch wirklich verstehen. Wie kann man das unterstützen? Ich kann da so tun. Das wird vielleicht ein paar Wochen funktionieren. Aber irgendwann platzt mir die Hutschnur und mein wirklicher Charakter kommt durch und ich sage, ja, kein Wunder. Wenn es sich so benimmt, dann ist das halt die Folge. Was ich brauche, ist tatsächlich, dass Jesus in meinem Leben hineinredet und mein Herz verändert. Dass mein Herz barmherziger wird mit anderen. Und das kann ich tatsächlich nicht selber machen. Deswegen habe ich mir selber zur Aufgabe gestellt, darum zu beten. Das ist in meinem Geldbeutel. Jedes Mal, wenn ich irgendwas bezahle, fällt es mir wieder ein. Und es kann mich daran erinnern, dass ich für ein barmherziges Herz beten möchte. Und es hat mir noch was gezeigt. Bevor Jesus irgendwas von uns will und verlangt, da gibt er uns was. Weil die Barmherzigkeit, die ich anderen gegenüber aufbringen soll, die habe ich zuallererst selber geschenkt bekommen. Und das war für mich eine große Erkenntnis, dass wir nichts machen müssen, was Jesus uns nicht selber schon vorgelebt hat, gezeigt hat, dass es funktionieren kann. Diese Verbindung zu Jesus möchte ich leben im neuen Jahr. Ich selber, auch als Teil der Gemeindeleitung. Und ich bin gespannt, was Gott daraus macht. Ich meine, ihr habt ja jetzt einen Blick darauf. Ich kann jetzt nicht ganz so rumwüten wie sonst. Es muss sich ja jetzt irgendwas tun, ne? Gott weiß das auch. Ich freue mich, dass ich mir das schenken lassen kann, weil ich das tatsächlich aus mir heraus nicht machen kann. Ich kann aus mir heraus mich anstrengen und mich bemühen, aber nicht meinen Charakter so verändern, dass mein Herz dafür offen wird. Wie ist das bei euch? Was habt ihr euch vorgenommen? Wo ist Gott bei euch am Arbeiten? Es wäre schön, wenn wir voneinander ein bisschen hören könnten, damit wir den Weg im neuen Jahr auch miteinander gehen können, dass wir uns unterstützen können im Gebet und auch im Nachfragen. Dafür sind wir schließlich eine Gemeinde. Was hat euch Gott aufs Herz gelegt für das neue Jahr? Vielleicht auch im Hinblick auf die Gemeinde. Und wir wollen jetzt gleich noch zwei Lieder singen, damit ihr noch ein bisschen Zeit habt, nachzudenken. Und dann dürft ihr gerne nach vorne kommen und uns erzählen.